Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Hören Sie die Vergangenheit, so lebendig wie noch nie. Ich war einmal ein König, nicht irgendeiner. Nicht der Größte, nicht der Mächtigste, aber vielleicht der Bekannteste. Denn ich war der Junge mit der goldenen Maske, der Pharao, den man fast vergessen hätte, bis man mein Grab fand, unberührt. Voller Schätze, voller Geheimnisse. Mein Name ist Tutanchamun. Ihr kennt mich aus Schulbüchern, aus Ausstellungen, von Fotos meiner goldenen Totenmaske. Ein Gesicht, das ich nie selbst gesehen habe. Ein Symbol, das größer wurde als mein ganzes Leben. Ich starb jung, mit gerade einmal 18 oder 19 Jahren, und mein kurzes Leben wäre wohl im Wüstensand verloren gegangen, wenn nicht ein britischer Archäologe Jahrtausende später in einem unscheinbaren Grabstollen einen Schritt nach unten gemacht hätte. Einen Schritt und eine Tür zu einer anderen Welt geöffnet hätte. Aber das kam erst später. Viel später. Lass mich dir erzählen, wer ich wirklich war. Nicht die Ikone, nicht der Mythos, nicht das Mysterium. Ich war ein Kind. Ein Sohn, ein Schüler und plötzlich ein König. Ich kam auf die Welt irgendwann um 1341 vor unserer Zeitrechnung. Damals regierte mein Vater Ägypten. Oder besser gesagt, er regierte eine Idee. Echnaton hieß er, der Ketzer, wie ihr ihn nennt. Derjenige, der alle Götter verwarf, um nur noch einen zu verehren. Aton, die Sonnenscheibe. Er stellte die Welt auf den Kopf, und ich, sein Sohn, war von Anfang an Teil dieses Umsturzes. Ich wuchs auf in der neuen Hauptstadt seines Glaubens, Achet Aton, das heutige Amarna. Ein Ort, gebaut auf Befehl, nicht auf Geschichte. Ein Ort, an dem die alten Tempel fehlten. Ein Ort, an dem es nur einen Gott geben durfte. Ich war krank, schon als Kind. Meine Knochen waren schwach, mein Körper gebrechlich. Vielleicht litt ich an Malaria, vielleicht an einer Erbkrankheit. Manchmal konnte ich kaum gehen, aber niemand fragte nach meinem Schmerz. Ich war ein Prinz. Ich musste lächeln, lernen, leben oder zumindest so tun, als ob. Die Priester beobachteten mich, die Höflinge beäugten mich. Und ich verstand früh, in diesem Leben ist nichts sicher, außer dem Tod. Und doch war ich neugierig, ich liebte Geschichten. Ich hörte den alten Männern zu, die mir von den früheren Pharaonen erzählten. Von Göttern in Tiergestalt, von Krieg und Ehre. Ich fragte mich oft, wo bin ich in all dem? Aber ich fragte leise. Denn in einer Welt, in der schon ein falsches Wort heiliges Gesetz in Frage stellte, konnte Neugier gefährlich sein. Ich wusste nicht, dass ich bald König sein würde. Ich wusste nicht, dass mein Vater bald sterben würde. Ich wusste nicht, dass ich, ein schwacher, stiller Junge, bald eine ganze Welt repräsentieren sollte. Mein Name ist Tutanchamun. Und dies ist meine Geschichte. Nicht die, die man euch zeigt, sondern die, die ich selbst erlebt habe. Ich wurde geboren in einer Zeit des Umbruchs und mitten hinein in eine Familie, die Ägypten spaltete. Mein Vater Echnaton war kein gewöhnlicher Pharao. Er war ein Visionär, sagen manche. Ein Wahnsinniger, sagen andere. Was er wirklich war? Vielleicht beides. Er brach mit Jahrtausenden ägyptischer Tradition. Er erklärte, dass es nur noch einen einzigen Gott geben dürfe, Aton, die Sonnenscheibe. Die mächtigen Priester von Amun wurden entmachtet, ihre Tempel geschlossen, ihre Namen ausgemeißelt. Und mein Vater baute eine neue Stadt, Achet Aton, aus dem Wüstenstaub heraus, für seinen Gott, für seine Idee. Ich war noch ein Kind, als ich dort lebte. Die Paläste waren hell, offen ohne die düsteren Tempel der Vergangenheit. Überall Licht, überall Bilder der Sonne, der Strahlen, die Leben spenden. Ich wuchs auf mit dem Gedanken, dass mein Vater das Richtige tat. Aber ich spürte auch, dass sich vieles gegen uns wandte. Meine Mutter war nicht mehr da. Wer sie genau war, darüber streiten sich eure Historiker bis heute. Manche sagen, sie war Kija, eine Nebenfrau meines Vaters. Andere glauben, es war Nofretete. Ich weiß nur, dass ich oft allein war. Dafür waren andere da, Lehrer, Berater, Schreiber. Sie lehrten mich zu lesen, zu schreiben, zu rechnen. Ich lernte die alten Hymnen, auch wenn viele verboten waren. Ich lauschte Geschichten von Thutmosis, Ramses, den großen Königen vor uns. Und ich hörte, was man mir nicht sagen durfte. Denn obwohl mein Vater die alten Götter verstoßen hatte, lebten sie weiter, in den Herzen vieler Ägypter, leise im Schatten. Ich sah, wie Diener heimlich Amulettfiguren trugen, kleine Abbilder des Amun oder des Osiris. Ich verstand, der Glaube meines Vaters war stark, aber nicht überall willkommen. Mein Leben war geprägt von Widersprüchen. Ich verehrte Aton, weil ich es sollte. Aber ich spürte, dass auch die alten Götter Macht hatten. Ich war Sohn eines Königs und doch ein Spielball in einem viel größeren Spiel. Ich war schwach auf den Beinen. Oft musste man mich tragen. Manchmal fiel ich im Unterricht einfach um wie ein Stein. Die Ärzte rieben meine Glieder mit Salben ein, beteten zu Aton und wenn niemand hinsah, auch zu anderen Göttern. Trotz allem glaubte ich an meine Bestimmung. Ich sollte nicht nur Sohn eines Königs sein, ich sollte selbst regieren. Aber ich war ein Kind inmitten von Intrigen, Reformen und unausgesprochenem Widerstand. Und dann, plötzlich, starb mein Vater. Echnaton, der Erneuerer, war tot. Und ich, kaum 9 Jahre alt, wurde zum Pharao ausgerufen. Ich erinnere mich kaum an die Krönung. Ich weiß nur noch den Druck der Krone auf meinem Kopf. Sie war schwer, viel zu schwer, nicht nur aus Gold, sondern aus Verantwortung. 9 Jahre alt und schon Pharao. Zu jung, um mein eigenes Schicksal zu begreifen. Zu schwach, um das Gewicht der Krone zu tragen. Und doch, ich war nun der lebende Horus, das Abbild des Himmels auf Erden. So wollten es die alten Rituale. So verlangte es das Reich. Man führte mich in die Tempel, an meiner Seite Priester, Generäle, Ratgeber. Sie flüsterten mir zu, was ich sagen sollte. Ich nickte, ich sprach. Nicht meine Worte, ihre. Ich war nicht allein auf dem Thron. 2 Männer bestimmten im Hintergrund alles. Erje, ein erfahrener Höfling, möglicherweise mein Großvater, und Haremhab, Oberbefehlshaber des Heeres, stark, klug und ehrgeizig. Sie lenkten das Reich, ich trug die Maske. Ich wurde zur Figur in einem großen Spiel, ein lebendes Symbol für Stabilität, während sie die Fäden zogen. Man gab mir eine Gemahlin, Anchesenamun, meine Halbschwester. Auch sie war ein Kind, kaum älter als ich. Wir kannten einander, spielten früher im Palastgarten. Jetzt waren wir Mann und Frau, zumindest in den Augen der Welt. Ob wir einander wirklich liebten, ich weiß es nicht. Aber wir waren beide allein in einer Welt aus Erwartungen. Mein Name wurde verändert. Ich hieß nicht mehr Tutanchaton, lebendiges Abbild des Aton, sondern Tutanchamun, lebendiges Abbild des Amun, ein Zeichen. Der Sonnengott meines Vaters wurde fallen gelassen. Der alte Gott Amun kehrte zurück. Die Tempel wurden wieder geöffnet, die Priesterschaften gestärkt. Der große Versuch meines Vaters war vorbei. Ich sagte nichts dazu. Was hätte ich sagen sollen? Im Innersten war ich zerrissen. Zwischen der Treue zu meinem Vater und der Realität meiner Herrschaft, zwischen dem Licht, der Sonne und den Schatten der Macht. Ich unterschrieb Dekrete, die ich nicht verstand. Ich weihte Statuen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Ich lächelte, wenn man es erwartete. Und ich schwieg, wenn ich Fragen hatte. Die Welt um mich herum war alt und erfahren. Ich war neu, weich, formbar. Ein Kind im Körper eines Gottes, so nannten sie mich. Aber ich fühlte mich oft wie ein Junge in einem Käfig aus Gold. Ich wurde unterrichtet, gefördert, präsentiert. Meine Auftritte waren Inszenierungen. Jeder Schritt durch die Paläste von Theben, jede Prozession im Tempel von Karnak, alles war durchdacht, geplant, überwacht. Man sagte mir, ich hätte Glück, ich sei jung, schön, berühmt, ich hätte das, wovon andere träumen. Aber ich träumte von Freiheit, von einem Moment, an dem ich selbst entscheiden durfte, einen einzigen. Doch in Ägypten war ein Pharao nie frei. Er war Eigentum der Götter und der Menschen, die ihre Stimme beanspruchten. So saß ich auf dem Thron, Gold unter mir, Götter über mir. Und kein einziger Schritt, der wirklich mir gehörte. Ich war kaum König geworden, da begann man, die Welt um mich zu verändern. Nicht langsam, nicht leise, sondern entschlossen und unumkehrbar. Man riss die Sonnenaltäre meines Vaters ab. Die Mauern seiner Stadt Akhetaton begannen zu bröckeln, noch bevor sie ganz fertig waren. Der Gott Aton, der das Licht war, verlor seine Strahlen. Und an seine Stelle trat der alte ehrwürdige Amun, Herr von Theben, Herr über Leben und Tod. Ich war der König, aber nicht derjenige, der entschied. Es waren Eje und Haremhab, die die Rückkehr organisierten. Sie wussten, nur mit den mächtigen Priestern von Amun konnte Ägypten wieder zur Ruhe kommen. Und so ließ ich es zu. Mehr noch, ich war ihr Werkzeug. Ich unterzeichnete Dekrete, die die Amun-Tempel wiedererrichteten. Ich ließ meinen Namen ändern und mit ihm meine Identität. Tutanchamun, das war nicht nur ein neuer Titel. Es war ein öffentliches Bekenntnis. Ich erinnere mich an das erste große Opferfest zu Ehren Amuns nach meiner Krönung. Die Massen versammelten sich in Theben. Die Tempel waren geschmückt mit Gold und Lotusblüten. Ich wurde durch die heilige Allee getragen, in goldener Sänfte mit dem Krummstab in der einen und dem Zeremonialdolch in der anderen Hand. Ich war jung, und doch war ich der Mittler zwischen Göttern und Menschen. Und ich begann zu verstehen, in dieser Rolle konnte ich vielleicht doch etwas bewirken. Denn die Rückkehr zu Amun war nicht nur politisch. Sie war auch ein Zeichen der Versöhnung mit der Vergangenheit. Die Menschen litten noch immer unter der Unsicherheit, die Echnatons radikaler Bruch ausgelöst hatte. Sie suchten Halt, nicht in neuen Ideen, sondern in den alten Formen. Ich ließ die alten Götter in Stein meißeln, ihre Namen in Tempelwände gravieren. Ich schenkte den Priestern Land, Gold, Einfluss. Ich versprach dem Volk Frieden und Stabilität. Aber nicht alles ließ sich so einfach wieder zusammensetzen. Viele alte Tempel waren zerstört, viele Bilder der alten Götter ausgemeißelt, viele Erinnerungen ausgelöscht. Und ich wusste, auch mein Name würde irgendwann verschwinden, wenn er unbequem wurde. In stillen Momenten fragte ich mich, ob ich meinen Vater verraten hatte, ob ich den Weg, den er mir zeigen wollte, verlassen hatte, oder ob ich ihn nie wirklich verstanden hatte. Aber ich war König, und ich musste stark erscheinen, auch wenn ich schwach war. Ich konnte nicht lange stehen, meine Knochen schmerzten, meine Wirbelsäule war verkrümmt, Man stützte mich bei den Zeremonien, ließ mich lehnen, wenn niemand hinsah. Ich war jung, ich war krank und ich war verantwortlich für ein ganzes Reich. Aber inmitten all dessen gab es einen Moment, an dem ich wirklich lächelte. Als ich mit Anchesenamun, meiner Gemahlin, durch die Gärten von Memphis ging, Hand in Hand. Für einen kurzen Augenblick war ich nicht König, nicht Sohn eines Reformers, nicht Symbol der Rückkehr. Ich war einfach ich, ich war König, aber nie allein. Neben mir standen immer andere, ältere, klügere, mächtigere. Ich war der Sohn eines Ketzers, der Erbe einer gespaltenen Nation. Und so lebte ich im Schatten der Großen. Äje, der Hofbeamte, der die Verwaltung kontrollierte, der die religiösen Reformen steuerte, der die Priesterschaft zurück an die Macht brachte. Er war wie ein Vater, streng, vorsichtig, bedacht. Aber ich spürte, erwartete nur. Worauf? Vielleicht auf meine Schwäche. Vielleicht auf meinen Tod. Haremhab, der General. Hochgewachsen, entschlossen, immer von Soldaten umgeben. Er sprach selten mit mir, aber wenn er es tat, klang jedes Wort wie ein Befehl. Er war das Schwert, das über mir hing, und ich wusste, er wird mehr als ein General sein wollen. Und ich? Ich war jung, krank und sterblich. Meine Knochen zerfielen langsam. Heute wisst ihr von meinen Missbildungen. Ein Klumpfuß, eine verformte Wirbelsäule. Vielleicht Inzuchtfolgen. Damals sprach niemand laut darüber. Aber alle wussten es. Ich konnte kaum gehen. Auf langen Wegen trug man mich. In der Öffentlichkeit wurde ich gestützt. Man half mir beim Aufstehen, beim Knien, beim Sitzen. Ich war der mächtigste Mann Ägyptens und konnte kaum selbstständig stehen. Man gab mir Medikamente, Salben, Amulette. Die Priester beteten, die Ärzte murmelten Formeln, die älter waren als alle Namen. Doch nichts half wirklich. Meine Nächte waren schlaflos, oft voller Schmerz. Und manchmal fragte ich mich, warum gerade ich? Warum ein Kind, das kaum laufen konnte, auf einen Thron setzen? Warum ein Leben voller Pracht und voller Leiden? Vielleicht weil ich leicht zu kontrollieren war. Vielleicht, weil mein Name gebraucht wurde, mein Gesicht, mein Titel. Vielleicht, weil ich der Letzte war, den man noch nehmen konnte. Trotz allem versuchte ich zu regieren. Ich unterzeichnete Erlasse, empfing Gesandte, beobachtete Rituale. Ich ließ Baumaßnahmen beginnen, in Karnak, in Luxor. Ich versuchte, mein Reich zu stabilisieren. Manches davon wird man später mir zuschreiben, manches davon habe ich nie verstanden. Ich versuchte auch, mit Anchesenamun ein Erbe zu zeugen, mehrmals. Aber die Kinder kamen tot zur Welt, zwei kleine Mädchen. Man legte ihre winzigen Leiber in meinem Grab bei, mumifiziert, in winzigen Sarkophagen. Sie waren das, was von unserer Zukunft blieb. Und ich fühlte, die Zeit war nicht auf meiner Seite. Ich wurde schwächer. Meine Gelenke entzündeten sich. Manchmal konnte ich nicht mehr essen. Und dann kam der Unfall. Vielleicht fiel ich. Vielleicht stürzte ich aus einem Streitwagen. Vielleicht war es ein Attentat. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, von da an ging es schnell. Der Tod kam nicht wie ein Feind, er kam wie eine Lösung. Ich erinnere mich nicht an meinen letzten Atemzug, nur an die Stille davor, an das Gefühl, dass etwas endet und dass niemand wirklich bereit dafür war. Ich war jung, vielleicht 18, vielleicht 19. Ein König, der kaum gelebt hatte, ein Pharao ohne Nachfolger, ohne Erbe. Ein letzter Spross einer sterbenden Dynastie. Mein Tod war kein glorreicher Abschied. Er kam plötzlich oder schleichend. War es eine Infektion, eine Blutvergiftung, Malaria oder der Sturz, bei dem mein Bein zerbrach und sich entzündete? Heute zerbrechen sich eure Wissenschaftler darüber den Kopf. Sie röntgten meine Mumie, scannten meine Knochen, rekonstruierten mein Gesicht. Sie sahen das gebrochene Knie, die deformierte Wirbelsäule, Spuren von Krankheit und vielleicht sogar von Gewalt. Einige sagen, ich wurde ermordet. Andere glauben, ich starb an meinen Schwächen. Ich weiß es selbst nicht mehr. Und vielleicht ist das gut so, denn in meinem Tod begann etwas, das ich selbst nie erlebt habe, meine Unsterblichkeit. Die Priester hatten keine Zeit. Mein Tod kam ungelegen. Das Grab, das man für mich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Auch brachte man mich in eine kleinere Kammer, hastig, eng, aber reich geschmückt. Man bemalte die Wände in wenigen Tagen, legte meine Schätze hinein, stapelte Sarkophage übereinander. Man beerdigte mich schnell und vergaß mich schneller. Schon wenige Jahre nach meinem Tod war mein Name aus den königlichen Listen gestrichen. Ayen, mein alter Berater, wurde selbst Pharao. Harmap folgte ihm, und beide taten alles, um die Erinnerung an mich zu löschen. Ich verschwand aus der Geschichte. Mein Grab geriet in Vergessenheit, verschüttet von Geröll, verborgen unter späteren Bauwerken. Die Welt glaubte, mich nie gekannt zu haben. Und so lag ich dort, über 3000 Jahre, mit Gold, mit Masken, mit winzigen Särgen für meine toten Kinder. Ein König und doch ein Schatten. Doch dann, im Jahr 1922, klopfte jemand an die Schwelle meines Grabes. Howard Carter, ein britischer Archäologe. Er hatte jahrelang gesucht und fast aufgegeben. Doch dann stieß er auf eine Stufe, dann auf eine Mauer, dann auf eine Tür. Und dahinter lag ich, unberührt, ungeplündert, voller Geheimnisse. Meine Totenmaske aus Gold und Lapislazuli. Meine Sarkophage, verschachtelt und prachtvoll. Meine Möbel, meine Wagen, meine Waffen, meine Spiele. Mein ganzes Leben, eingefroren in der Dunkelheit. Ich wurde zur Sensation. Die Welt sprach von mir, schrieb über mich, stellte mich aus. Der Kindkönig nannten sie mich. Der goldene Pharao. Und mit der Entdeckung kam auch die Legende, die Fluchttheorie. Weil einige der ersten Entdecker bald nach der Öffnung meines Grabes starben. Man sagte, mein Zorn hätte sie getroffen. Aber das ist Unsinn. Ich war nicht zornig, ich war erstaunt. Nach Jahrtausenden des Schweigens hörte ich wieder Stimmen, und sie sprachen über mich. Es war der 4. November 1922, als die Welt begann, sich wieder an mich zu erinnern. Nicht durch Gebete, nicht durch Priester, sondern durch die Hände eines Mannes, der nicht einmal wusste, wer ich wirklich war. Howard Carter, Archäologe, Zeichner, ein Mann von Geduld und Hartnäckigkeit. Er hatte jahrelang im Tal der Könige gegraben, Staub geschaufelt, Schutt durchkämmt und immer wieder nichts gefunden. Doch dann, ganz am Rand eines Grabes, das längst bekannt war, entdeckte er eine Stufe im Boden, eine einzelne Stufe, die erste von vielen. Dahinter eine zugemauerte Tür. Und dahinter ich. Am 26. November 1922 schaute Carter zum ersten Mal in meine Grabkammer. Lord Carnarvon, sein Geldgeber, stand neben ihm. "Can you see anything?" fragte er. Und Carter antwortete, ja, ja, so wunderbare Dinge. Ich lag dort, Mann, seit mehr als 3 Jahrtausenden, unberührt, umgeben von Gold, Ebenholz, Elfenbein, Lotusblüten aus Metall, Throne, Streitwagen, Statuen, eine Schatzkammer für die Ewigkeit. Meine Maske, aus purem Gold, kunstvoll gemeißelt, mein Gesicht in idealisierter Form, meine Särge, 3 Stück, ineinander verschachtelt, der innerste ebenfalls, aus massivem Gold. Sogar mein Leichnam war noch da, geschwärzt durch Harz, beschädigt durch Hitze und Zeit, aber erkennbar. Sie staunten, sie fotografierten, sie katalogisierten und sie redeten viel über mich, über mein Leben, über meinen Tod. Plötzlich war ich ein Star. Zeitungen berichteten. Ausstellungen wurden eröffnet. Mein Name wanderte um die Welt. Der Kindkönig, der Goldene, schlief. Und dann kam das, was ihr heute der Fluch des Pharao nennt. Denn einige der Männer, die mein Grab zuerst betraten, starben kurz danach. Carnarvon, ein Mückenstich, der sich entzündete. Andere, an Fieber, an Infektionen, an merkwürdigen Umständen. Die Menschen liebten diese Geschichten. Der Zorn des toten Königs, der Fluch auf den Grabräubern. Aber ich habe niemanden verflucht. Ich war nur still und überrascht. Denn während ich Jahrtausende vergessen wurde, erinnerte man sich nun an mich mit solcher Wucht, dass selbst große Könige wie Ramses oder Thutmosis daneben verblassten. Ich, der Junge, der Schwache, der Kurzlebige. Ich wurde der berühmteste aller Pharaonen, nicht wegen meiner Taten, nicht wegen meiner Kriege, sondern wegen meines Grabes, wegen der Dinge, die ihr Gold nennt und ich Erinnerung. Ich bin längst tot, und doch, ich spreche immer noch. Nicht mit meiner Stimme, nicht mit meinem Atem, sondern durch die Dinge, die ich hinterließ. Durch Gold, durch Zeichen, durch Stille. Ich regierte kaum ein Jahrzehnt. Ich hinterließ keine glorreichen Schlachten, keine neuen Tempelstädte, keine Dynastie. Ich wurde kaum erwähnt, kaum geehrt, bald schon aus den Listen der Könige gestrichen. Aber das, was man mir mitgab, das blieb. Eine Totenmaske, die schöner war als mein ganzes Leben. Ein Grab, das kleiner war als das meiner Ahnen und doch bedeutender. Ein Mythos, der mich überdauerte. Ich wurde berühmt, weil ich vergessen worden war. Ich wurde entdeckt, weil niemand mehr mit mir rechnete. Ich wurde zum Symbol, weil ich zu jung war, um selbst einer zu werden. Was bleibt also von mir? Bleibt das Bild des goldenen Jungen, dessen Augen Ewigkeit schauen? Bleibt der Mythos vom Fluch des Pharao, den ihr euch selbst erschaffen habt? Bleiben die Artefakte in Museen, Kataloge, Bücher, Filme? Vielleicht. Aber ich hoffe, etwas anderes bleibt. Die Erkenntnis, dass selbst ein kurzes Leben Spuren hinterlassen kann. Dass Größe nicht nur in Macht liegt, sondern manchmal auch im Schweigen. Ich war ein Kind, ein König, ein Schatten. Ich war eine Brücke zwischen zwei Glaubenswelten, ein Symbol des Umbruchs. Ich war einsam, aber nie wirklich allein. Denn meine Geschichte wurde weitergetragen. Heute liegt meine Mumie im Tal der Könige hinter Glas von tausenden Augen betrachtet. Ihr seht mein Gesicht, eingefallen, dunkel, brüchig. Aber ihr kennt auch mein anderes Gesicht. Das goldene, glänzende Unsterbliche. Und irgendwo zwischen diesen beiden liegt die Wahrheit. Mein Name ist Tutanchamun. Ich wurde geboren, um vergessen zu werden, und endete als einer, den ihr niemals vergesst. Ich bin das, was bleibt, wenn alles andere vergangen ist. Jede Zeit hat ihre Stimme. Wir hören uns bald wieder. Das war Historias. Die Geschichte spricht für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter.